Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. US-Firmen kaufen Bestände von Antiquariaten in Deutschland auf, um KI damit zu trainieren und deutsches Urheberrecht auszuhebeln. Wir sprechen mit dem Verbandsvorstand Markus Brandes im Verlauf der Sendung. Die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, die ist nicht nur Kunstkennern bekannt. Sie zeigt jetzt 25 Jahre eine Sammlung von Kunst aus der Psychiatrie. Und ein Plagiatsvorwurf bei der Manifesta im Ruhrgebiet interessiert uns. Dies alles in einer halben Stunde Kultur heute. Christine Gironcoli, Zufall und Idee. Damit wollen wir anfangen. Eine Ausstellung in der Kunsthalle in Lingen. Da werden zum ersten Mal Werke der österreichischen Künstlerin gezeigt unter dem Titel Zufall und Idee. Malerei, Assemblagen, Materialmixe werden da gezeigt. Ein Fall für meine Kollegin Christiane Fieler war bei mir im Studio. Christiane, das ist eine 1941 in Österreich geborene Künstlerin, die erstmals in Deutschland zu sehen ist, und ich nehme nichts vorweg, aber es ist ziemlich wichtig. Die hat jahrzehntelang als Gemälderestauratorin gearbeitet. Ich glaube, das sollte man wissen, oder?
Und das siehst du ihren Bildern an. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Dublieren heißt. Dublieren heißt, wenn ein Gemälde hinten kaputt ist, also die Leinwand kaputt ist. Das war ja früher nicht, dass man da in den Baumarkt ging und sich dann so ein Rahmen holte und dann ein bisschen Stoff dazu, sondern die sind häufiger gerissen und dann ist das Öl abgeplatzt und so. Und die Restauratoren dublieren das. Das heißt, die machen von hinten eine neue Leinwand drauf und die verschleißt auch. Und dann muss die abgezogen werden und kommt wieder eine neue, ganz vorsichtig abgezogen werden. Und da diese, beim Dublieren, diese Zusatzleinwand wird draufgepresst und durch dieses Pressen bleiben da so Reste. Und im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen von den Restauratoren hat sie diese Dublierleinwände nicht weggeworfen, sondern hat die mitgenommen. Und sie hatte auch mal Kunst studiert, aber hat dann eben ihren Geldberuf 30 Jahre lang ausgeübt. Und dann plötzlich Anfang der 2000er Jahre sagt sie sich so, und jetzt mache ich Kunst. Und dann nimmt sie diese Leinwände und da sind jetzt Spuren von diesen Gemälden drauf. Ich kannte sie nicht und ich kannte auch Lingen nicht und habe sie zufällig... Das ist
bei Osnabrück, glaube ich, ne?
Es ist schon Niedersachsen, kurz hinter Münster, Rheine, und dann bist du schon im Emsland, Papenburg und schöne Kanäle und ganz schöne Landschaft. Und beides kannte ich nicht, aber als ich jetzt hörte, die stellte auch, die ich auf der Messe gesehen habe, wo ich gedacht habe, was ist das? Was sehe ich da eigentlich? Sind das Figuren? Ist das Malerei? Was ist das auf diesen Leinwänden?
Materialmix.
Ja. Und dann bin ich dahin und Michael, es ist so so verwirrend und von schön überzeugend. Also du siehst diese alten Stoffe, Materialien, und da hat sich was durchgedrückt und teilweise verstärkt sie das mit Ölfarben. Du siehst am Rand immer diese Löcher, wo diese Leinwände draufgenagelt hat.
Ich kenne sowas ja aus der Buchrestauration. Wenn man teilweise Papier wegnahm, kam ein älteres Werk hervor. Riecht man das Material? Riecht man sein Alter, seine Geschichte?
Also ich war ganz nah dran mit diesem Riechen.
Oder sieht man es nur?
Man sieht es, du siehst zum Beispiel diese unterschiedlichen Texturen von dem Stoff. Und du siehst, wo das auch mal gerissen war, wo das genäht ist. Und dann benutzt sie das, teilweise hat sie einen Schlitz gemacht. Und du weißt ganz genau, die hat Kunst studiert oder Kunst studiert. Und die kennt ihren Fontana, oder mitten in so einem Bild ist so ein kleiner Farbkreis. Und die kennt ihren Jasper Jones und weiß, wir denken da, das ist ein Target. Das ist alles nicht gemeint, sondern das passiert eigentlich in unserer Fantasie. Also das Alte und das Neue da drauf und dann so eine Geschichte. Du siehst.
Ja, aber von Motiven kann man da gar nicht reden. Du erzählst die ganze Zeit von Geschichten, malt sie Geschichte.
Ja, die Geschichten passieren bei uns im Kopf. Zum Beispiel einen nenne ich dir. Da habe ich sie dir mitgebracht von dem Plakat. Das ist eigentlich wie so eine Himmelfahrt. Und du siehst vielleicht noch so einen schwarzen Rock von der Madonna, die nach oben entschwindet.
Viel, viel braune Stofflichkeit, ne?
Ja, und das ist dieser Stoff, der liegt auf so einem dublierten Stoff. Und dann sind so kleine Farbspuren. Und wenn du die Geschichte von ihr hörst, sie war im Atelier und das Telefon klingelt. Und sie geht ans Telefon und kommt zurück und setzt sich mit ihrem Rock auf diese Palette. Und das ist natürlich alles auch referenziell zu ihr als Künstlerin. Mal sind, du denkst dann an Topflappen oder du denkst an nach Klammern, Wäscheklammern, so diese alten, weißt du, diese alten aus Holz. Und dann denkst du, ach, 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 Frauenkunst, 70er Jahre, da macht sie sich auch so ein bisschen drüber lustig und zitiert das. Aber im Grunde genommen sind das ästhetisch wunderbare Bilder oder eins, dann ist unten so ein Weberschiffchen drin und du denkst, das ist ein Kanu auf einem, weiß nicht, gelbbraunen See, das da so dahin schwimmt.
Zufall und Idee. Christine Gironcoli, zum ersten Mal zu sehen, die österreichische Künstlerin, Jahrgang 41 in der Kunsthalle in Lingen, und Christiane Fielhaber hat sie uns nahegebracht. Die Kunstbiennale Manifesta 16 Ruhr findet in 12 leerstehenden Nachkriegskirchen in Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen statt. Nun werden die Veranstalter mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Denn Künstlerin Dorothee Bielfeld hat im Deutschlandfunk Kultur gesagt, sie sehe starke Ähnlichkeiten zwischen einem ihrer Werke von 2010 in Bochum, Aufrichten heißt das, da stehen Kirchenbänke senkrecht im Raum, und einer Installation von Nazantur, die in Essen jetzt zu sehen ist. Die Künstlerin verlangt sogar von der Manifesta, dass das andere Werk abgehängt wird, entfernt wird. Die Kuratorin Leonie Herwig sieht indes Unterschiede. Ich habe Stefan Berg gefragt, lange Jahre Direktor des Kunstmuseums in Bonn. Weite Teile moderner Kunst referieren ja auf Kunst. Wir haben gerade intensive Kunstfreiheitsdebatten. In dem Moment abhängen zu fordern, ist schon gewaltig. Also lassen Sie uns beschreiben, was ist da zu sehen?
Also ich muss vorneweg sagen, dass ich noch nicht die Gelegenheit hatte, die Arbeit von Nazantur zu sehen, und habe damals auch 2010 nicht im Original die Arbeit von Frau Bielfeld gesehen. Insofern entspringen meine Äußerungen jetzt dem Bildmaterial, was ich dazu erhalten habe. Das ist natürlich mit dem Live-Erlebnis nicht völlig zu ersetzen, aber man kann schon sagen, es gibt vom Motiv her und von der optischen Anmutung eine Ähnlichkeit. Also vollkommen klar, Kirchenbänke, die vorher standen, sind in beiden Fällen aufgerichtet. Aber soweit man es in Bildern entnehmen kann, ist schon die Art der Aufrichtung bei Dorothea Bielfeld, die das auch selber gesagt hat, eher wie eine Art Wald, durch den man geht, und dann doch bei Nazantur in einer ganz anderen Ordnung. Vor allem aber unterscheiden sich die Arbeiten offensichtlich konzeptuell, während es bei Frau Bielfeld wirklich um diesen Akt des Aufrichtens geht und die Kirchenbänke in der Folge nicht weiter bearbeitet werden, beginnt bei Nazantur die Arbeit eigentlich jenseits des Aufrichtens seiner Kirchenbänke. Er nennt es Elevations. Dadurch, dass eine breite Menge von Teilnehmern, die einfach sich anonym melden können über eine Online-Plattform, gebeten worden sind, zu der Kirche, zu ihren jeweiligen Sorgen, Ängsten, Hoffnungen, Sehnsüchten etwas zu sagen. Und das wird dann in die Kirchenbänke eingeritzt. Und dieser einerseits performative Akt, der aber gleichzeitig die Realität dieser Kirchenbänke nochmal verändert und quasi das, was das Kirchenvolk, die Gläubigen bewegt, materiell in die Substanz der Kirchenbänke einarbeitet, ist dann doch ein so signifikanter Unterschied, dass man trotz einer optischen Ähnlichkeit in keinem Fall von Plagiat sprechen kann.
Hören wir mal, was die Künstlerin selber erregt.
Also meine Arbeit, die ich im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 in Bochum realisiert habe, die besteht aus diesen aufgerichteten Kirchenbänken. Und wenn man sich da durchbewegt hat, dann war man wie in so einem Wald. Und ganz ähnlich ist der Raumeindruck auch bei der Arbeit, die jetzt in St. Gertrud in Essen gezeigt wird. Ich habe die Manifesta Ruhr vor der Eröffnung der Ausstellung gebeten, dieses Objekt nicht zu zeigen. Und ich fordere weiterhin, dass die öffentliche Präsentation eingestellt wird.
Ja, soweit die Künstlerin Dorothee Bielfeld. Sie spricht ausdrücklich von Plagiat. Wir müssen uns das in Erinnerung rufen. Das ist eine unrechtmäßige Aneignung fremder geistiger Leistungen, die dann als eigene ausgegeben werden. Sie schießt mit schwerem Geschoss, ne?
Ja, und ich würde sagen, mit einem etwas zu schweren Geschoss. Also ich kann, wenn man sich versucht reinzuversetzen in eine Künstlerin, die vor 16 Jahren etwas gemacht hat, das dem sie jetzt in einer veränderten, aber ähnlichen Form wieder begegnet, dass das für sie erstmal ein Schock sein kann, auch eine Herausforderung, das kann man nachvollziehen. Also sozusagen die Logik, die sich für sie daraus ergibt, dass die andere Arbeit getilgt werden soll, indem sie nicht gezeigt wird, ist natürlich nicht im Sinne der Kunst und auch viel zu weitgehend. Ich glaube, bei allem nachvollziehbaren Ärger, den Frau Bielfeld verspürt, es wäre eine großzügige und richtige Geste, wenn sie sagt, ich freue mich darüber, dass mit Nazan Tour ein Künstler auf eine visuell ähnliche Idee gekommen ist, die er aber auch nochmal mit einem anderen Inhalt und mit einer anderen Stoßrichtung unterlegt. Und ich würde mich freuen, wenn es dazu zu einem Gespräch gäbe und man sich vielleicht darüber unterhält, was hat mich als Dorothee Bielfeld an dem Aufrichten der Kirchenbänke gereizt, was ging in Nazan Tour vor. Das wäre doch ein der Kunst entsprechendes Angebot, was man machen könnte.
Hören wir zum Schluss noch die Kuratorin der Manifesto. Mich würde interessieren, wie Sie als Museumsmann mit sowas umgehen, wenn sowas in der Praxis passiert.
Die optische Ähnlichkeit, ich glaube, die kann man nicht von der Hand weisen. Ich glaube nicht, dass wir unseren Job schlecht gemacht haben, indem uns das nicht aufgefallen ist. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich selbstverständlich recherchiert und manche Dinge einfach nicht auftauchen und auffindbar sind, sonst wäre uns das sicherlich nicht passiert, beziehungsweise hätte die Arbeit sicherlich einen anderen Weg eingeschlagen.
Ist Ihnen sowas schon mal passiert, so ein Vorwurf in der Praxis, und wie gehen Sie damit um?
Also mir ist es persönlich nicht passiert, aber mir ist das Statement der Kuratorin da eigentlich relativ sympathisch. Also A, stimme ich ihr zu, dass die Stoßrichtung der Arbeit durch das Einritzen der verschiedenen Beiträge von Kirchenbesuchern und des Publikums einfach nochmal eine inhaltliche Drehung bekommt. Zweitens finde ich es auch sehr nachvollziehbar, dass trotz einer Recherche man nicht auf diesen Punkt gekommen ist, dass es hier schon mal eine Arbeit gab, die ähnlich gewesen wäre. Also ich verstehe das Statement der Kuratorin eigentlich als ein sehr offenes. Sie blockiert hier ja nichts, sondern macht einfach noch darauf aufmerksam, dass sie bei ihrer Arbeit der Suche nach den entsprechenden Künstlern und den entsprechenden Orten eben auf diese Parallele nicht gestoßen ist. Und das ist nicht nur menschlich, das ist bei der Menge von Kunst, die produziert wird, und den vielen Künstlerinnen, die an ähnlichen Thematiken arbeiten, gar nicht zu vermeiden. Und in dem Fall, wenn es um aufgelassene Kirchen geht, dass quasi die Kirchenbänke als eine wichtige Konstituente der Kirche dann auch benutzt werden, auch das liegt nahe. Also ich denke, insgesamt ein bisschen viel Sturm im Wasserglas, eine Abkühlung auf Seiten der Künstlerin Dorothee Bielfeld wäre schön.
Sagt Museumsdirektor Adi Stefan Berg. Der Künstler Nazan Tour übrigens äußert sich zu den Plagiatsvorwürfen in der Sendung Fazit im Deutschlandfunk Kultur. Und das wird bei uns im Programm wiederholt. Nach dem Ersten Weltkrieg, da legte der Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn in Heidelberg eine Art Archiv künstlerischer Arbeiten an, die Psychiatriepatienten gefertigt hatten. 2001 erst übernahm das Heidelberger Uniklinikum das Museum, die Sammlung Prinzhorn. Themenausstellungen, Ankäufe heutiger Künstler mit Psychiatrieerfahrung finden da weiterhin statt. Aber wie zeigt man eigentlich Werke öffentlich, die gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren? Christian Gampert zu 25 Jahre Sammlung Prinzhorn.
Mit dem Ausruf Wahnsinn auf gelbem Grund feiert die Sammlung Prinzhorn 25 Jahre Ausstellungsarbeit, und das zur Alltagsvokabel mutierte Wort zeigt schon die ganzen Ambivalenzen und Schwierigkeiten, die mit Patientenkunst verbunden sind. Denn während die Öffentlichkeit bis weit in die 1960er Jahre diese Werke als Erzeugnisse von Irren abtat und nicht als Kunst anerkennen wollte, setzte mit den emanzipatorischen Bewegungen ab 68 eine ungeheuerliche ungeheure Begeisterung für Arbeiten ein, die im Psychiatriekontext entstanden waren. Zumal es oft formale Überschneidungen gab zu Surrealismus, Écriture automatique oder Art brut. Aber wird andersrum gefragt, die Nobilitierung als Kunst denn dem spezifischen Charakter von Werken gerecht, die in psychiatrischen Kliniken entstanden sind, deren Schöpfer also eingesperrt waren und oft unter erheblichem Leidensdruck standen? Thomas Röske, der Leiter der Sammlung Prinzhorn, sagt, man wolle diesen Arbeiten immer auch die Würde von Kunstwerken geben, aber
die sind in einem Anstaltskontext entstanden, die historischen Werke. Gar nicht mit dem Blick darauf, dass Werke in der Außenwelt gezeigt werden können. Und sie sind oftmals Teile einer ganz besonderen Weltsicht.
Die Sammlung Prinzhorn hat im Heidelberger Klinikum einen ehemaligen Hörsaal zur Verfügung, in dem früher auch Psychiatriepatienten vorgeführt wurden. Der ist jetzt Ausstellungsfläche. Zum Jubiläum hat man sich auf einige besonders exemplarische Werke konzentriert, etwa die Sterne oder Schneeflocken der Marie Lieb, die mit diesen auf dem Boden liegenden Stoffmustern sich überhaupt erst einen Raum für sich selber in der Psychiatrie erobern konnte. Man sieht auch die handgemalten Geldscheine mit Engelsfiguren der Else Blankenhorn, die sich als Gattin Kaiser Wilhelms im Geiste die Aufgabe gestellt hatte, für die
physische Ernährung und Unterkunft von Liebespaaren am Tag der Auferstehung zu sorgen. Und dafür brauchte sie Geld. Also diese Geldscheine sind eine fiktive Währung, die innerhalb ihres eigenen Gedankensystems funktioniert.
Die Sammlung versucht, diese historischen Arbeiten für ein heutiges Publikum zugänglicher zu machen. So hat man die lebensgroße Puppe mit Bart und Penis, die die Patientin Katharina Detzel 1914 in die Kamera hielt und mit der sie bisweilen tanzte, von der Kostümbildnerin Erika Landertinger nachbauen lassen und als Plastik vor das vergrößerte Foto montiert. Die Liste bisheriger Ausstellungen der Sammlung Prinzhorn zeigt eine beeindruckende Fülle an Themen, von Euthanasie bis Rausch, von Frauen in der Psychiatrie bis Zwangssterilisation. Man zeigte auch die besondere Nähe von Expressionisten und Surrealisten zur Psychiatriekunst. Wenn man die Schublade mit Grafiken des Patienten August Natterer aufzieht, kann man unschwer sehen, welche Formelemente von Natterer etwa Max Ernst schon früh abgekupfert hat. Andererseits, wer wie Wanda Vera Schmidt 1 Million Zeichnungen zur Erhaltung des Weltfriedens anfertigt, der hat einen besonderen Bezug zur Realität, der arbeitet sichtbar nicht für den Kunstbetrieb.
Der Prozess, nämlich Energie zu schöpfen aus der Wiederholung bestimmter grafischer Momente, das ist das eigentliche Movens bei dieser Arbeit.
Viele der in der Ausstellung gezeigten Werke beschäftigen sich mit komplexen technischen Konstruktionen oder erotischen Fantasien, mit Zwang, Ängsten und Visionen. Und es ist sehr die Frage, ob man den Werken, wenn man sie in einen Rahmen steckt und somit Kunst kompatibel macht, nicht etwas von ihrer ureigenen Sprengkraft nimmt. Die Ausstellung führt mit einem Bildteppich der Patientin Emma Moore von 1876 vor, dass es anders geht. Er wird in einer Plexiglashaube präsentiert und auf einem Touchscreen erläutert. Emma Moore schrieb handgestickte Briefe an den deutschen Kaiser, aber was sie und viele andere in der Psychiatrie eingesperrte Künstler zuallererst sagen wollten, war: Ich will hier raus.
Ein Beitrag von Christian Gampert. Deutsche, österreichische, Schweizer Antiquariate. Die erhalten ungewöhnlich große Bestellungen von nahezu unverkäuflichen Werken. Amerikanisch-kanadische Unternehmen füttern damit nämlich ihre KI-Maschinen. Das Vernichten der Bücher anschließend ist ja noch nicht das Schlimmste. Viel gewichtiger sind die Verstöße gegen Urheberrecht. Darüber habe ich mit Markus Brandis gesprochen, Vorsitzender des Verbands Deutsche Antiquare, und ihn gefragt: Ihr antiquarisches Repertoire wird verkauft, weggekauft. Ist doch prima, oder?
Prima für die Antiquare, die es jetzt trifft, die Bestellung haben, die freuen sich ganz genauso wie damals, als die großen Buchpools in den 90ern aufkamen, ZVAB, AB Books, ja, Booklooker und diese ganzen Verbreitung und die haben es erstmal möglich gemacht zu vergleichen, welche Exemplare sind alle da und dann die ersten Händler, die da was eingestellt haben, einen wahnsinnigen Erfolg gehabt, weil plötzlich hat man ein Buch wieder zugrifflich gehabt, für das man vielleicht durch 20 verschiedene Antiquare, die es damals noch gab, in Düsseldorf oder in Berlin hätte tingeln müssen. Sie müssen sich überlegen, es werden nicht alle Exemplare eingekauft, sondern ein einziges reicht der Maschine der künstlichen Intelligenz. Ja, sie brauchen das nur ein einziges Mal, diesen Text, und die anderen alle sind irrelevant. Das heißt, in dem Moment, wo sie jedes Exemplar digitalisiert haben, weltweit, brauchen sie kein Buch mehr, weil der Text da ist.
Herr Brandis, Digitalisierung von Bibliotheksbeständen ist ja nichts Neues. Im Gegenteil, das ist sogar ein Teil von Demokratisierung. Also ich kann auch als einfacher Bürger jetzt mir plötzlich hochgotische französische Stundenbücher des Duc de Berry in guter Qualität angucken. Wo ist das Problem? Erwerb und Vernichtung waren ja auch vorher schon erlaubt. Was ist das Urheberrechtswidrige?
Ja, ganz genau. Da kommen Sie zu dem wichtigen Punkt. Also, Sie können ein Buch nach deutschem, europäischem Recht kaufen, erwerben und letztendlich können Sie, wenn das nicht unter Kulturgutschutz steht, dürfen Sie das auch selber kopieren für Ihren Privatgebrauch, aber nur für Ihren Privatgebrauch. Und Sie dürfen es natürlich auch zerstören. Sollte Ihnen eine Kaffeetasse ausrutschen, dafür kann keiner was. Dann ist das Buch kaputt. Gut, bei einem billigen Buch ist das alles nicht schlimm. Auch die Zerstörung, das Destruktive ist nicht das Hauptproblem an der ganzen Sache, sondern dahinter stehen die großen Firmen. Die großen Tech-Firmen, nämlich die KI, die künstliche Intelligenz, steht dahinter und die möchte alles das besitzen, was jemals an Geisteskraft in der ganzen Welt entstanden ist. Das heißt, jetzt wird es nur spannend. Was ist mit denen, und da kommen jetzt die 70 Jahre rein, was ist mit den Büchern, deren Autoren oder Autor noch nicht 70 Jahre gestorben ist? Die modernen Bücher jetzt, die wir haben, sind natürlich von Autoren, die ihre geistigen Erkenntnisse gerade niedergeschrieben haben und die natürlich entweder noch leben oder schon tot sind, aber eben noch keine 70 Jahre tot sind. Ja? Insofern gilt jetzt das Datum 56, ja, 1956. Alles, was davor ist, ist gemeinfrei. Alles danach ist urheberrechtlich geschützt. Und das ist nicht übrigens nur in Deutschland so, sondern das ist auch in ganz Europa dasselbe. Und auch Amerika hat sehr, sehr strenge Schutzregeln für das Urheberrecht. Das, was also da passiert, das Schreddern, das destruktive Scannen der Bücher ist tatsächlich hochproblematisch, in Deutschland absolut verboten, weil die Rechte des Urhebers, des Autors, wie der Verlage und aller Erben und die noch daran Rechte haben, einfach mit Füßen getreten wird. Und das ist das Hauptproblem an der ganzen Sache. Das Scannen und das Buch zerstören ist nicht das Hauptproblem meines Erachtens, sondern der absolute Missbrauch des Urheberrechts bzw. der Entrechtung der Urheber.
Sagt Markus Brandis, Vorsitzender des Verbands Deutscher Antiquare. Es bleiben, es fehlen die Kulturmeldungen. Henning Hübert hat sie.
Rune Mielz ist gestorben, die Konzeptkünstlerin. Sie starb am Samstag im Alter von 91 Jahren in Köln. Rune Mielz interessierte sich zeitlebens für die Bedeutung von Zahlen und Zeichen, historisch und in den unterschiedlichen Weltkulturen, etwa für die Geometrie in der Steinzeit. Und sagte, um das Leben zu verstehen, muss man Mathematik verstehen. Von der Documenta-Teilnehmerin wurden in jüngster Zeit vor allem ihre Röhrenbilder wiederentdeckt. Da interessierte sie die Zentralperspektive, aber nicht nur die.
Die Röhrenbilder haben sich entwickelt aus meiner Beschäftigung mit dem 20. Jahrhundert, mit der Naturwissenschaft und mit der Technizität des Jahrhunderts. Und da ist das Rohr ja ein ganz entscheidendes Sujet. Wasser, aber auch Aggression, ne, Waffenkrieg.
Rune Mielz, vor 2 Jahren im WDR. Jetzt soll sie in der Künstlernekropole Kassel beigesetzt werden. Das Grab hatte sie schon im Jahr 1992 selbst gestaltet. Bislang gab es nur Beschreibungen. Gleich ab 18 Uhr gibt es das komplette Gemälde. Dann wird das Kanzlerin-Porträt von Angela Merkel für die Galerie im Kanzleramt im Berliner Bode-Museum vorgestellt. Gemalt hat es der 28 Jahre alte deutsch-französische Künstler Jérémy Kéras. Er hatte sich bei der ehemaligen Bundeskanzlerin mit einem handschriftlichen Brief um den Auftrag beworben. Ab Oktober wird der Kéras Merkel dann in der Kanzlergalerie neben dem Immendorf-Schröder hängen. Ex-Kanzler Olaf Scholz hat sich noch nicht entschieden, wer ihn porträtieren wird.
Wir berichten natürlich morgen darüber. Diese Sendung, diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler war am Mikrofon. In den Informationen am Abend unter anderem der Verfassungsschutzbericht zum Extremismus von links und rechts. Ihnen einen guten Abend.